Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Ich bin heute nicht alleine und ich habe heute auch ein ganz tolles Thema mitgebracht. Und zwar geht es um queere Elternschaft. Und da ich darüber natürlich nicht so viel erzählen kann, aber ich die allerbeste Expertin hier habe, habe ich mir die liebe Katharina Wohlrab eingeladen. Hallo Katharina.
Hallo Katharina.
Namensvetterin. Und ich finde, dass du so die Person auf Instagram bist, die am ehesten in meinen Augen für dieses Thema steht, aber auch für Feminismus, Frauenrechte. Und immer wenn ich deine Beiträge lese, denke ich, ja Mann, sie hat recht. Aber ich finde, du müsstest viel, viel größer noch sein und viel mehr Reichweite damit haben. Und ich finde, sowohl die queere Elternschaft als auch Feminismus wird irgendwie ja noch sehr stiefmütterlich behandelt bei uns in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es global ist, aber ich finde, das könnte man wirklich noch mal ein bisschen mehr pushen. Und deswegen will ich heute auf jeden Fall mit dir sprechen und wir sprechen dann auch noch mal ein bisschen darüber, wie ihr euren Weg gemacht habt in der Elternschaft und mit dem Schlaf, wenn du magst.
Mhm. Genau. Ja, aber total gerne.
Stell dich doch mal gerne für unsere ZuhörerInnen vor, damit die wissen, wie wir sprechen.
Also ich bin Katharina, ich bin 30 Jahre alt, Mama eines 2,5-jährigen Kindes und gemeinsam mit meiner Frau retten wir Tiere. Im Moment haben wir 2 Tierschutzhunde und jetzt in ein paar Tagen holt meine Frau einen Pflegehund ab, der aus der Slowakei aus einem Animal Hoarding Fall kommt, den wir dann aber weiter vermitteln, wenn wir uns nicht wie bei unserer Hündin, die hier neben mir sitzt, total verlieben. Aber ich hoffe tatsächlich nicht. genau, und das bestimmt so unseren Alltag. Und hauptberuflich bin ich noch Geschäftsführerin einer Bildungsinitiative, die Mädchen ab der 2. Klasse in Informatik unterrichtet, um den Gender Gap zu schließen.
Cool. Wie bist du dazu gekommen? Also wie kommt man auf so eine coole Idee und auch woher holt man die ganze Kapazität, um das so aufzubauen?
Also ich bin tatsächlich nicht Gründerin, ich bin nur Geschäftsführerin. Ich habe selber Informatik studiert hier in Berlin an der Technischen Universität und ich war eine von 5 Frauen bei einem Studiengang von 200 Studis. Hm. Und während dieses Studiums kam halt häufiger die Situation, dass irgendein Prof gesagt hat, okay, welche Gruppe hat noch keine Frau? Und dann wurde man so zusortiert. Also du warst tatsächlich ein Zootier in diesem Studiengang. Und dann habe ich damals die Stellenanzeige gesehen von der Gründerin Niki, die eine Minijobberin gesucht hat, die an Grundschulen geht und Schülerinnen unterrichtet in Informatik. Mhm. Ich war dann ihr erster Hire, also ich war die erste Person, die sie angestellt hat. Dann irgendwann war ich die HR-Managerin im selben Unternehmen und dann vor 3 Jahren hat sie Geschäftsführung an mich abgegeben.
Wahnsinn, das ist echt cool. Und hast du studiert und hattest du irgendein Ziel, als du gesagt hast, ich studiere das, oder war das einfach mal dein größtes Interesse und bist dem gefolgt?
Tatsächlich weder noch. Das war ein doppelter Studiengang, Soziologie und Medieninformatik.
Oh, okay.
Und ich wollte Soziologie studieren und habe mich in verschiedenen Städten an verschiedenen Unis beworben und wurde an der TU angenommen in diesem Doppelstudiengang. Ich musste mir also ein technisches Nebenfach aussuchen, weil es die technische Uni ist. Und da waren dann halt so Sachen wie Straßenbau oder Architektur oder so. Und eben auch Medieninformatik. Und dann habe ich so ein bisschen hat mich mein Ehrgeiz gepackt, weil niemand anderes das ausgesucht hat als technisches Nebenfach. Und ich dachte, wisst ihr was, ich kriege das irgendwie hin. Und habe es so ein bisschen aus Ego, glaube ich, ausgesucht.
Okay.
Genau, und dann bin ich in der Informatik gelandet und habe dann aber gedacht, dass mir das schon irgendwie ein bisschen liegt. So, das ist ja sehr logisch und sehr statistisch. Und das sind Sachen, die ich in meinem Alltag halt auch viel verwende. Ich bin auch sehr logisch.
Das ist gut, weil ich dachte gerade, ich glaube, ich würde, obwohl ich auch logisch bin, ich glaube, ich bin eher sprachlogisch. Ich glaube, ich würde da voll scheitern. Da muss man ja auch schon mathematisch, denke ich. Also das kommt ja irgendwie zusammen, weißt du, wie ich meine? Also
ja.
Es ist dann auch cool, dass du gesagt hast, ich will das jetzt, aber dass deine Veranlagung auch passt.
Ja, ich glaube, das war einfach nur Glück, weil in meiner Schulzeit hat sich das niemals herauskristallisiert. Da wurde ich auf eine ästhetische ein ästhetisches Gymnasium geschickt und war dort im Kunstprofil und ich kann halt wirklich einfach nicht zeichnen. Und ich glaube, hätte man früher sich überlegt, was ich wirklich gut kann und nicht, was stereotypisch zu mir passt, dann hätte ich schon sowas in die Richtung gemacht, was Mathematisches vielleicht. Ich bin dann aber eben ja gestrandet in der Kunst und im ästhetischen Spiel, im darstellenden Spiel und das war gar nichts für mich.
Okay, also kann man schon sagen, höre ich auch so raus, glaube ich, dass du das so siehst, dass Frauen unterrepräsentiert sind in diesen ganzen technischen Bereichen und so, oder?
Auch. Ja, auf jeden Fall. Also in Deutschland sind im MINT-Bereich nur 21% Frauen. Und wenn wir uns überlegen, dass wir ungefähr 50-50 Frauen-Männer haben, sogar ein bisschen mehr Frauen, dann ist das ein absoluter Witz.
Ja, fällt dir da spontan ein Land ein, wenn du sagen würdest, da weiß ich, da ist es ganz anders?
Ja, tatsächlich die ganzen östlichen Länder, also so Rumänien, Bulgarien, Polen, da ist es anders. Da sind mehr Frauen in Tech. Das ist aber auch tatsächlich ein deutsches Phänomen, weil vor dem Zweiten Weltkrieg mehr Frauen in Tech waren. Und dann ist plötzlich aufgefallen, okay, das ist ein wichtiges Thema, damit kann man viel Geld verdienen, da muss man irgendwie die Führung mitbehalten. Und dann haben Männer dieses Thema komplett übernommen. Und seitdem sind wir zu wenig Frauen. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren es genauso viele Frauen wie Männer im Tech-Bereich. Tatsächlich sogar mehr, weil es gab ja die typische Stelle der Assistentin. Und alles, was irgendwie am Computer geschehen ist, hat die Frau gemacht, weil sie ja die Assistenz war. Männer haben sich damit nicht befasst. Und seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das eben komplett verändert und Frauen werden mehr und mehr rausgedrängt aus dem technischen Bereich.
Oh, da kriege ich Gänsehaut. Das ist krass. Okay, ja, vielen Dank für das Wissen. Also das ist ja, also ich merke es ja selber bei mir in meiner Erziehung mit meinen Kindern, dass ich mich sehr zusammenreißen muss, sie nicht in eine bestimmte Richtung einzuordnen, dass ich nicht sage, okay, du bist jetzt der Junge, du kannst wahrscheinlich besser rechnen und du bist das Mädchen, du malst besser. Es ist total crazy. Aber es sind so, ja, Denkmuster, ich glaube, die kriegt man so von der Generation eingetrichtert davor, oder? Ja.
Ja, na klar, damit sind wir aufgewachsen, ne? Ich bin auch als Einzelkind, als einzige Tochter aufgewachsen und meine Eltern haben mir auch schon relativ schnell mitgegeben, wir melden dich zum Ballett an, du gehst zum Reiten.
Stimmt, da fängt es an.
Da geht das los in der Kita ja schon. Dann bin ich ja auch noch in einer relativ traditionellen Kita gewesen. Ne? Das waren die 90er, das ist anders als heute. Da saß ich in der Kita und dann war es halt auch eher so, die Jungs spielen mit den Autos, die Mädchen spielen mit den Pferden. Da bilden sich solche Stereotype. Und um die dann wieder loszuwerden, muss man wirklich hart arbeiten, wenn man eben nicht schon in dem jungen Alter dazwischen geht.
Ja. Ist dir das aber trotzdem nicht aufgefallen? Das ist mir nur eine Beobachtung und ich kann falsch liegen. Ich habe schon das Gefühl, dass Jungs auf Räder abfahren, auf Sachen, die sich bewegen und die hocken da alle mit ihren Baggern und Lastern. Und ich habe auch immer schon das Gefühl gehabt, Mädels gehen schon gern zu so einer Puppe und wickeln die. Ich habe natürlich auch Jungs gesehen, die das machen, aber so die Urtendenz kam mir immer so vor, schon irgendwie angelegt. Oder würdest du sagen, das ist nicht so?
Das ist tatsächlich nicht bestätigt biologisch. Ah. Es ist eher so, dass wir, wenn wir sehen, dass unsere Tochter eine Puppe in die Hand nimmt und vielleicht hin und her wiegt, sagen wir, oh, wie süß. Und sie macht es nach, so wie die Mama das macht oder so. Und wenn unser Sohn sich auf ein Fahrzeug setzt, dann bist du direkt so, ja, und schneller, weiter. Man hat da halt irgendwie so seine Tendenzen. Und tatsächlich ist es ja so, dass alle Kinder zum Beispiel komplett auf Glitzer abfahren, weil es halt einfach cool ist. Aber bei Mädchen bist du dann eher so, okay, wir nehmen die Schuhe, die glitzern, oder wir nehmen, weiß nicht, einen Rucksack, der glitzert oder so. Und bei Jungs denkst du zweimal drüber nach und das merken die Kinder. Selbst wenn du da total hinterher bist, merken die, dass du da eine Tendenz hast. Ich glaube, dass erstmal sowas wie Räder zum Beispiel für alle Geschlechter super interessant sind, genau wie Glitzer. Ja. Oder sowas wie ein Einhorn, wenn du das siehst und du hast sonst nur Pferde gesehen, dann ist es natürlich total abgefahren. Warum hat das ein Horn oder warum hat ein Pegasus Flügel? So, es ist total wild für die Kinder und auch für Jungs. Aber denen wird das relativ schnell abgesprochen. Auch vielleicht eben durch die Vorbilder, durch Papa, der eher was mit Autos macht und Mama, die halt eher in den Schlaf begleitet.
Du hast voll recht. Mir fällt auch gerade ein, Nagellack tragen, bunte Farben. Da kamen auch Jungs schon auf mich zu und haben gesagt, oh, kann ich die Farbe auch? Klar, habe ich gesagt, mach doch. Blöd ist nur, und das finde ich jetzt wirklich super schade, irgendwann in der Klasse oder in der Gruppe gibt es dann halt so andere Jungs, die sagen, Bell, du hast ja ein rosa T-Shirt an. Das finde ich so krass schade. Damit wurde dann dieses komplette Konzept Farben sind für alle da einfach mal gekillt. Und ich weiß
Voll.
nicht, ob das wieder von anderen Eltern kommt, die das dann ihren Kindern wieder, ja, also das ist echt ein
Oder
langes
sogar
Ding.
durch Strukturen in der Kita. Wenn du da eine pädagogische Fachkraft hast, die denkt, blau ist Junge und rosa ist Mädchen, dann ist der Zug halt abgefahren. Da kannst du zu Hause gegensteuern, wie du möchtest. Wenn das Kind das, keine Ahnung, wie viele Stunden es in der Kita ist, 4, 6, 8, wenn das Kind das so viele Stunden am Tag mitbekommt, da bist du eigentlich verloren. Also selbst wenn wir das probieren, wir erziehen zum Beispiel gendersensibel, also wir versuchen unser Kind in beide Richtungen gleich zu fördern und versuchen nicht eben diese Mikroexpression zu haben, wenn unser Kind mit etwas Gender-unspezifischem spielt oder etwas, was nicht passt. Und trotzdem können wir nicht alles gegensteuern, weil es einfach diese Reize von außen gibt. Und wenn dann die Schule startet, ich glaube, das wird dann natürlich noch mal extremer.
Wird spannend werden auf jeden Fall. Ich habe aber da trotzdem dieses gute Gefühl, dass ich mir sage, ich habe ja die Grundlagen mitgegeben und
Ja.
dann kommt es vielleicht noch mal zurück nach dieser, ich sag gar spätestens Pubertätsphase, wo das Kind sich vielleicht daran erinnert und sagt, hey, ja, eigentlich waren das coole Werte, die will ich weitertragen.
Ja.
Das Gute siegt quasi. So.
Hoffentlich.
Also ich habe jetzt rausgehört, ihr habt ein Kind und du bist verheiratet. Hast du denn deine Frau auch kennengelernt im Studiengang zufällig oder einfach in Berlin? Darf man das fragen?
Ich habe sie richtig klassisch über Tinder kennengelernt.
Okay. Aber
So
waren
wie
Männer.
unsere Generation das macht.
Okay, und das war aber für euch dann einfach gleich klar, wir gehören zusammen und habt ihr euch da von Anfang an auch, also so, über sowas spricht man ja, aber wusstet ihr gleich, wir wollen auf jeden Fall mal eine Familie gründen oder kam das erst mit der Zeit der Wunsch?
Also tatsächlich haben wir so eine richtig Hollywood-reife romantische Kennenlernphase gehabt. Ich war nämlich in Berlin nur für eine Wohnungsbesichtigung. Ich war mir da noch nicht sicher, ob ich nach Köln oder nach Berlin ziehen möchte. Ich war dann in Berlin auf dieser Wohnungsbesichtigung und hatte im Fahrstuhl auf dem Weg zu der Wohnung das Match mit Anna. Und
Oh.
dann haben wir angefangen zu schreiben, dann haben wir uns getroffen auf ein erstes Date, das dann plötzlich 3 Tage ging. Und nach diesen 3 Tagen war uns eigentlich
Die drei
klar, okay,
Tage. Ihr habt euch am Freitag getroffen und
ich
es
bin
war.
einfach da geblieben. Wir
Was?
haben uns zum Essen getroffen, ich bin über Nacht geblieben, dann bin ich einfach noch einen Tag geblieben und einfach noch einen Tag geblieben.
Das ist ja
Und
wirklich
irgendwie war es
Hollywood.
dann klar. Also es war dann
Echt?
so, wir gehören zusammen. Wir sind dann auch nach 3 Monaten zusammengezogen. Nach ungefähr einem Jahr hat sie mir einen Antrag gemacht und jetzt sind wir 5 Jahre verheiratet und 8 Jahre zusammen. Und
Oh,
unser Kind genau
schön.
ist 2,5. Aber wir waren uns von Anfang an einig und ich finde das auch sehr wichtig, weil natürlich so ein unerfüllter Kinderwunsch, wenn der die Partnerin keinen hat, schon eine Beziehung zerstören kann, weil man da einfach keine, die Grundeinstellung ist einfach anders. Und wir haben beide gesagt, wir hätten gern mal Kinder und haben, genau, wussten halt auch, was dann auf uns zukommt, weil das natürlich bei uns nichts ist, was mal so aus Versehen nebenbei passieren kann.
Nee, natürlich. Es interessiert mich, weil ich frage mich gerade, wenn man, ihr könnt ja beide theoretisch gesehen das Kind bekommen. Wie habt ihr euch da entschieden? Hast du gesagt, ich habe da voll Bock drauf auf die Erfahrung und sie ist in Ordnung? Wie habt ihr euch da geeinigt, sozusagen, wenn man das überhaupt so fragen kann?
Das war ganz klar. Anna wollte kein Kind bekommen und ich wollte ein Kind bekommen. Also
Okay,
es war
also
von
für Anna ist
Anfang
es
an quasi,
kategorisch, die Erfahrung braucht.
genau.
Okay.
Ja.
Und für dich war es aber klar, warum nicht?
Ja, ich hatte immer so diese Vorstellung, so dieses Schwangersein und Mama sein und so. Und bevor ich angefangen habe, Frauen zu daten, habe ich auch Männer gedatet. Das heißt, in meinem Kopf war dieses Schwangersein sowieso schon irgendwie verankert.
Ja.
Dass gar nicht die Option war, dass jemand anderes das Kind austrägt.
Okay. Aber du hast ja auch mal gesagt, auf jeden Fall wollt ihr auch nur bei einem Kind bleiben, wenn ich, das ist auch nach wie vor so, ne? Das reicht für euch und damit seid ihr vollkommen als Familie fertig abgeschlossen.
Ja, ich hatte
Und
tatsächlich keine schöne Schwangerschaft und ich hatte auch kein schönes erstes Babyjahr, weswegen das schon eigentlich schon in der Schwangerschaft klar war, es bleibt nur eins. Und dann nach meiner Wochenbettdepression, die sich dann eben über ein Jahr zog,
Wahnsinn.
habe ich dann erst recht gesagt, okay, ein zweites wird es nicht geben.
Ja, vor allem, man weiß ja nicht, wenn das dann wieder passiert. Man muss ja dann auch
Genau.
fürs erste Kind da sein und das belastet ja alles, ne, das ganze System. Da hat Anna aber wahrscheinlich auch gesagt, da bin ich
Ja.
voll d'accord. Das ist jetzt die Erfahrung gewesen.
Total. Aufgrund
Ja.
meiner Erfahrung, aber auch, weil wir beide das Gefühl haben, wir könnten im zweiten Kind nicht dieselbe Aufmerksamkeit schenken. Also einerseits finanziell, weil ein Kind natürlich Geld kostet.
Ja.
Und andererseits aber auch so von den Ressourcen, von der Kapazität. So wie wir es jetzt haben, wenn eine von uns beiden nicht mehr kann und einfach sagt, ich brauche eine Pause, dann übernimmt die andere. Wenn du zwei Kinder hast, ist das natürlich schwieriger.
Ja, ne, und ihr habt ja auch noch Hunde. Ich finde ja auch, wenn viele mal sagen, ja, das ist ja jetzt auch kein Kind. Ich finde schon, die Verantwortung für Tiere ist enorm. Und ich stelle mir gerade auch vor, man muss ja auch rausgehen mit dem Hund. Man muss den auch fördern auf eine gewisse Art und Weise. Und dann auch mit einem Kind, was nicht schläft, das ist schon knackig, ne?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Okay, und was war so dein Eindruck von eurem Umfeld? Wie haben die so drauf reagiert? Zwei Mamas und ein Kind? Das ist ja jetzt nicht das Standardkonzept, ne? Wie sind alle mit euch umgegangen? Haben die euch wohlwollend gut behandelt, normal, ohne viele Fragen, oder kommen da noch viele Fragen so?
Also wir wohnen in Berlin, das heißt, hier ist das schon relativ Standard. Genauso wie alleinerziehende Mütter hast du hier auch ganz viel
Ja,
auf
schon immer
Spielplätzen.
auch.
Ne?
Meine Mutter war alleinerziehend. Ja,
Ja,
also das ist wirklich.
das
Ja.
ist nichts Besonderes mehr.
Ich
So.
bin ja auch
Und,
aus Berlin. Ich kenne eigentlich gar keine intakten Partnerschaften aus
ja.
Berlin. Das klingt so gemein, ne? Aber ich
Ja.
kenne, dass Frauen das alleine stemmen. So,
Ja.
ja. Aber
Und
dafür ist
das
auch
finde
jede
ich total
Lebensform
stark.
okay. Ja.
Ja, und ich meine, du musst dich auch erstmal trauen oder die Kapazität haben, dich zu trennen, wenn du sagst, okay, so funktioniert das nicht und ich bin ohne diesen Partner besser, dann diese Entscheidung zu treffen. Oder ich habe auch schon Mamas auf dem Spielplatz getroffen, die über eine Samenbank, wie wir, ein Kind bekommen haben, aber eben ohne Partner. Die gesagt haben, ich möchte ein Kind und ich habe keinen Bock, jetzt noch 5 Jahre zu warten, bis ich jemanden finde. Also bekomme ich jetzt dieses Kind.
Wow. Also ich bin ja seit über 10 Jahren in Süddeutschland hängen geblieben und hier, also ich habe echt einen Kulturschock erlitten. Hier sind die irgendwie alle zusammen, also Mann und Frau. Ich kenne jetzt nicht viele queere Paare, auch leider muss ich sagen, aber hier scheint das irgendwie noch so ein bisschen zu funktionieren, dass die Männer da auch bei der Familie bleiben und dann auch ihre Verantwortung übernehmen, oder es ist einfach so religiös doch geprägt, dass man nicht gehen würde. Das weiß ich halt nicht, ne? Das ist halt so. Aber in Berlin, also alleinerziehend zu sein, war für mich so das Standardkonzept leider, was ich kennengelernt habe. Du hast aber gesagt, in Berlin ist es jetzt keine große Sache, dass ihr seid zwei Mamas und ein Kind, da guckt keiner, da fragt auch keiner und das ist komplett akzeptiert. Habt da keine
Also im Normalfall nicht. Du hast
Probleme.
natürlich immer mal irgend so einen Jürgen oder irgend so eine Heike, die dann doch irgendwas sagt, aber im Normalfall. Es ist komplett akzeptiert und ich meine, wir machen da halt auch kein Riesending draus. Also wir sind halt einfach zwei Mamas, die mit dem Kind auf dem Spielplatz sind. Oder wenn ich was gefragt werde und dann sage, ja, das habe ich mit meiner Frau entschieden oder so, dann sage ich jetzt auch nicht, übrigens, ich bin homosexuell und deswegen bin ich mit einer Frau verheiratet, sondern ich spreche darüber, weil es für mich das Normalste auf der Welt ist. Es ist meine Familie und es ist meine Frau und es ist mein Kind, so. Und deswegen spreche ich darüber. Genau so. Und ich glaube, das macht schon auch einen Unterschied. Also bei manchen Leuten siehst du dann so eine Mikroexpression im Gesicht. So wenn du sagst, irgendwie meine Frau und ich und dann zuckt da was und dann denkst du so, ah ja, okay, damit haben sie jetzt nicht gerechnet. Aber wir erfahren sehr wenig Hass.
Aber es wäre ja auch schlimm, wäre ja auch für euer Kind absolut untragbar, ne? Wie ist es denn für euer Kind? Euer Kind kennt ja nur zwei Mamas sozusagen. Kam da schon mal jemals eine Frage oder ist das noch zu klein, dass es da Fragen stellen könnte?
Doch, tatsächlich, vor einigen Monaten hat unser Kind gefragt, wo denn der Papa ist, weil wir die Situation hatten, dass ein befreundetes Kind von uns eben Mama und Papa hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch der Papa. Ne? Und dann hat unser Kind gesagt, und wo ist mein Papa? Und dann haben Anna und ich uns angeguckt und waren so, okay. So, jetzt geht's los.
Jetzt los.
Können wir das erklären.
Ja.
Aber wir haben diverse Kinderbücher, wo verschiedene Konstellationen drin sind, wo auch zum Beispiel die Oma mit zu Hause wohnt oder wo jemand eben alleinerziehend, alleinbegleitend ist oder wo jemand mit sehr vielen Geschwistern lebt oder so. Im Hintergrund hinter dir läuft gerade ein Eichhörnchen unseren Baum hoch.
Ach, süß.
Deswegen bin ich eventuell ein bisschen abgelenkt.
Alles
Das ist ultra schön, wenn das da rumläuft und das Futter frisst. Genau, es gibt verschiedene Konstellationen und auch unsere ist ja nicht die einzige. Also wir wollen auch unserem Kind nicht beibringen, dass es nur zwei Mamas gibt oder nur zwei Papas, sondern es gibt ganz viele Konstellationen und Familie ist das, was du eben als Familie empfindest.
Und das heißt, euer Freundeskreis ist wahrscheinlich auch sehr vielfältig aufgestellt, sodass man, dass euer Kind von Anfang an kennenlernt, alles darf sein und nichts ist vorgeschrieben.
Genau, also wir
Aber
haben
toll.
tatsächlich sehr viele heterosexuelle Freundinnen. Also man stellt sich immer so vor, dass queere Paare nur mit queeren Paaren befreundet sind. So ist es nicht. Aber wir haben ja auch Männer im Freundeskreis. Das war eine Frage, die uns von der Psychologin vor unserer Kinderwunschreise gestellt wurde. Da musst du ja so ein paar Pflichttermine machen und einer davon war eine Psychologin. Und die wollte sichergehen, dass wir auch Männer in unserem Umfeld haben. Und
Okay.
da dachte ich so, naja, also ich habe einen Vater, das ist ein Mann und wir wohnen in der Hauptstadt Deutschlands. Ich glaube, hier leben genug Männer, als dass unser Kind diesen Kontakt schon findet in
Wird man da
Berlin.
so abgescannt, wenn man den.
Ja, tatsächlich.
Es ist ja irgendwie gemein, ne? Wenn Mann und Frau sich entscheiden, gibt es ja da auch keine Psychokontrolle und manch einer bräuchte das vielleicht.
Ja, also
Und
wir hatten den Termin mit der Psychologin, dann hatten wir einen Termin mit dem Jugendamt, auch zur Adoption, ne? Anna musste ja unser Kind
ach so,
adoptieren.
ja.
Da hatten wir mehrere Gespräche, auch vor einer Richterin und so. Und die vom Jugendamt hat schon auch eigenartige Fragen gestellt. Dann hatten wir einen Termin mit einer anwältlichen Beratung. Genau, und dann halt die Gespräche im Kinderwunschzentrum.
Das ist aber echt viel. Das ist ja richtig Workload.
Und das müssen wir eben auch alles selber zahlen, ne? Also es ist nicht so, als würde das von irgendjemandem übernommen werden. Keine Krankenkasse zahlt das, sondern wir haben das alles selber gezahlt, inklusive eben auch der Samenhalme, die man natürlich bezahlen muss und
Ja.
der Insemination an sich, sind wir da schon auf eine hohe fünfstellige Zahl gekommen.
Wahnsinn, das alles für einen Kinderwunsch und diese ganzen, also es fühlt sich jetzt für mich gerade unfair an, was
Ja.
ihr da auf euch genommen habt sozusagen. Und dann bringt ihr ja auch noch Werte mit in die Welt, die echt wichtig sind, wohingegen sich jetzt
Ja.
das Standardpaar einfach nur
Ja.
entscheiden darf und loslegen darf.
Tatsächlich. Also ich meine, alle, die einen Kinderwunsch haben, sollten auch die Möglichkeit haben, ein Kind zu bekommen. Gleichzeitig finde ich aber, und das wird ja jetzt auch bei Tieren in einigen Bundesländern eingeführt, dass man einen Tierführerschein oder einen Hundeführerschein machen muss, wo man erstmal so grundlegend seine Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis stellt. Und ich finde, ganz ehrlich, das sollte es auch für Kinder geben. Dass man einfach erstmal so sich vielleicht auch aufstellt und sagt, okay, im Notfall, ich bin krank, ich habe einen Unfall, wer nimmt das Kind? Sowas musst du zum Beispiel beim Tierschutz ja beantworten, wenn du einen Hund adoptierst. Wer nimmt den Hund, wenn ich krank bin?
Ja.
Beim Kind fragt das keiner. Und ich
Ja.
glaube, also ich meine, gerade zum Beispiel Alleinerziehende oder alleinbegleitende Eltern, die haben ja ein Umfeld. Also selbst wenn die keinen Partner, keine Partnerin haben, haben die ja irgendwie Eltern, Freundinnen, Bekannte, andere Mamas und Papas, die haben ja auch jemanden, der das Kind
Ja.
dann nehmen würde. Niemand ist ja komplett alleine und dann leben wir in einem guten Sozialsystem. Aber einfach so eine grundsätzliche Einordnung, was passiert dann mit dem Kind? Hast du dir Gedanken gemacht? Was passiert, wenn bei dem Screening rauskommt, das Kind hat eine Trisomie? Was entscheidest du dann? Solche Entscheidungen, die triffst du ja tatsächlich erst, wenn es soweit ist. Und ich glaube, dass viele Eltern sowas schon vorher sich anschauen und überlegen müssten, um irgendwie diese Entscheidung Kind einfach ein bisschen besser treffen zu können.
Ja, ich glaube, da fehlt einfach generell das Bewusstsein. Und da sind viele einfach auch gar nicht genug vorbereitet. Der Wunsch, ich will ein
Ja.
Kind, kommt so schnell, das ist so schnell gemacht. Und dann ist man am
Ja.
Ende total überwältigt von all dem, was da auf einen zukommt. Ich glaube, ihr wart ja auch überwältigt von all dem, was da noch so kam.
Voll.
Ja, magst du da vielleicht mal deine Gedanken zu teilen, was dich so am allermeisten überrascht hat in eurer Elternschaft mit eurem Kind?
Also ich glaube, dadurch, dass bei uns der Kinderwunsch ja eben durch diese ganzen Termine und so begleitet wurde und dann ja auch diese ganzen Sorgen, die man hat, werde ich jetzt schwanger oder nicht und was passiert dann und kann ich mir noch einen weiteren Versuch leisten und so, durch diese ganze Arbeit, in Anführungszeichen, die wir da reingesteckt haben und Ressourcen, war dann der Punkt, als ich schwanger war und es mir schlecht ging, ich darf nicht leiden, weil ich so gerne ein Kind wollte.
Oh.
Und ich habe das dann auf Social Media, habe ich darüber gesprochen, wie schlecht es mir geht. Und mir haben so viele Leute geschrieben, ich solle doch gefälligst darüber schweigen. Ich würde nämlich die Schwangerschaft für ganz viele Menschen madig machen. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, die wollen ein Kind. Und ich wäre jetzt so undankbar.
Wirklich?
Und ganz viel. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Mir sind auch sehr viele Leute entfolgt in der Zeit. Und ich glaube, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja.
Also, dass erstens, dass es mir so schlecht geht und zweitens, dass ich darüber nicht sprechen darf. Und dasselbe war dann eben in meiner Wochenbettdepression, die ja eben über das gesamte erste Jahr dann ging, dass ich auch darüber nicht richtig sprechen durfte, weil auch da Leute gesagt haben, jetzt will ja keiner mehr Kinder bekommen, deinetwegen, weil du das so schlimm machst, das erste Jahr. Dass das meine Erfahrung war und dass es für mich einfach furchtbar war, das hat niemanden interessiert. Und auch da kam dann wieder, sei doch dankbar, du hast ein Kind, ne? Das lebt, das läuft, das spricht. Und mittlerweile bin ich auch dankbar für unser Kind, aber das erste Jahr war eher so ein Survival-Modus, kann man
Ja,
quasi sagen.
unter anderem wahrscheinlich auch wegen dem Schlafmangel. Der tut auch sein Übriges
Genau, ja.
zu der
Ja, wir
Belastung.
hatten kein gut schlafendes Kind, das weißt du ja. Ich hatte ja bei dir eine Beratung. Tatsächlich um diese Zeit letztes Jahr, ne? Wir waren nämlich auf
Das
Föhr, das
war
heißt, es muss
Januar,
Dezember
oder?
gewesen sein. Ach so,
Ja.
oder Anfang Januar,
Ich dachte, wir
ja.
hatten genau noch Silvester geredet. Ihr wart,
Ah
glaube ich,
ja.
auch gerade, wart ihr auf Föhr? Nee,
Genau,
sorry.
auf Föhr. Da
Ah,
sind wir immer über Silvester.
ja.
Genau, weil wir noch nie ein gut schlafendes Kind hatten. Ein Kind, das mit sehr viel Körperkontakt zu mir und sehr viel Bewegung eingeschlafen ist
Ja.
und dann nachts das auch gefordert hat und ich eigentlich die ganze Nacht nur gewippt, geschaukelt, gesungen,
Wahnsinn.
gestillt habe
Ja.
und sehr, sehr, sehr wenig geschlafen habe.
Ja, das ist extrem heftig. Was würdest du sagen? Wie war bei euch die Aufteilung so generell für diese ganze Elternschaft Last? War das auch alles eher bei dir geschultert, weil dein Kind dich so gefordert hat, oder hat deine Frau auch immer versucht, damit zu unterstützen? Weil ich erlebe das halt in meinen Standard Beratung, sag ich mal, wo dann Mann und Frau sind, dass der Papa ist komplett raus. Keine Chance. Es wird einfach die Mama als Hauptbezugsperson genommen und jetzt seid ihr beide Mamas. Würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied, oder warst du auch alleine zuständig?
Also tatsächlich sehe ich jetzt einen Unterschied. Jetzt, wo unser Kind abgestillt ist, finde ich schon eher, dass es eine faire Verteilung ist. Dadurch, dass ich gestillt habe und unser Kind es sehr viel eingefordert hat, habe ich eigentlich von dem Zeitpunkt, wo unser Kind 3 Monate alt war, bis 2,5 die Nächte komplett alleine gemacht. Meine Frau hat sogar im anderen Zimmer geschlafen mit den Hunden, damit die Hunde nicht
Weg,
unser Kind
also
noch wecken.
ja.
Das heißt, ich war sogar tatsächlich örtlich alleine mit unserem Kind. Und jetzt, seit unser Kind abgestillt ist, seit dem Sommer, kann Anna viel mehr übernehmen und macht tatsächlich auch abends manchmal die Einschlafbegleitung.
Voll
Und dann sitze
schön.
ich so alleine auf der Couch und gucke so eine Serie, was ich halt 2,5 Jahre nicht gemacht habe, weil ich halt wirklich jeden Schlaf begleitet habe über Stunden. Ich lag daneben, ich bin um 17 Uhr mit ins Bett gegangen, ich konnte nicht aufstehen. Und jetzt sitze ich hier vorm Fernseher um 21:30 Uhr und denke so, und was gucke ich jetzt?
Ja, das heißt, du warst aber komplett, auch du warst so eingebunden und so gefesselt ans Bett. Du hättest du noch Nähe von deiner Frau ertragen, oder war auch das unverhandelbar?
Nee.
Warst auch overtouched total.
Natürlich total,
Ja.
weil ich den ganzen Tag angefasst wurde.
Ja.
Und auch erst jetzt, also ich meine, ich habe unser Kind gestillt, bis es 2,5 war. Und das war tatsächlich meine eigene Entscheidung.
Was
Also
ich toll
ich
finde
habe,
übrigens, Respekt.
ja,
Ja,
danke,
wirklich
ich
finde
habe
ich ganz, ganz toll.
immer gehofft, dass unser Kind sich selber abstillt.
Es ist halt bis 7, 6 Jahre kann das schon gehen, wenn man die lässt, ja.
Und da das nicht passierte, habe ich dann in unserem Urlaub im Sommer, wir waren 4 Wochen in Dänemark, und dann habe ich in diesen 4 Wochen gesagt, und jetzt stille ich ab. Von dem Moment, als wir dieses Ferienhaus betreten haben, habe ich gesagt, ab jetzt stille ich nachts nicht mehr und habe dann tagsüber halt dreimal und dann am nächsten Tag zweimal und dann am nächsten Tag einmal, so, ne, das so ausschleichen lassen. Und unser Kind hat das erstaunlich gut angenommen und wirklich irgendwie 4, 5 Nächte nach dem Abstillen hat es durchgeschlafen. Nach 2,5 Jahren das erste Mal durchgeschlafen.
Wahnsinn. Ja, und ist es dir schwer
Unfassbar.
gefallen, das zu machen? Also war das mit so einem lachenden und einem weinenden Auge, oder warst du eigentlich nur happy über deine Entscheidung?
Bis zu dem Moment, als ich abgestillt habe, dachte ich, ich werde nur happy sein. Und beim letzten Mal stillen war
Ja,
ich dann
krass,
schon
oder?
echt ein bisschen traurig. Und jetzt tatsächlich, wenn ich Babys sehe, die gestillt werden, und alle Menschen, die schon mal ein Baby gesehen haben, das gestillt wird, kennen das wahrscheinlich, wenn der Mund so nuckelt.
Ja.
Und der so, du siehst so diese Innigkeit und diese Verbindung und du siehst so einfach dieses Vertrauen und dieses Schluckgeräusch, was wir damals ja auch bei unserem Kind hatten.
Klar.
Und da denke ich dann so, oh Gott, ich muss weggucken, nicht, dass ich wieder Milcheinschuss bekomme.
Ja.
Also das
So
ist schon so ein
ähnlich.
Moment.
Das ist auch echt nicht leicht, finde ich, so das Abstillen. Man weiß, es könnte eigentlich jetzt der beste Weg für alle sein, aber das dann final auch zu beschließen,
Ja.
ohne rückfällig zu werden, ist wirklich
Voll.
schwierig. Und auch wenn man es nicht immer toll fand, ist es total verständlich, dass man traurig ist darüber. So ein bittersüßer Abschied, oder?
Total. Und es ist ja so eine sehr einzigartige Verbindung, die meine Frau ja nicht hatte mit unserem Kind, die niemand hatte mit unserem Kind. Ich war der absolute Safe Space. Und jetzt teile ich mir den Safe Space mit Anna, was natürlich
Ja.
gut ist, aber gleichzeitig mir schon auch ein bisschen wehtut, wenn ich nicht mehr die Nummer eins Person bin.
Kann ich auch verstehen. Weil du gesagt hattest, du warst auf jeden Fall auch overtouched, schon überladen. Wie viel Verständnis hat deine Frau dir da entgegengebracht? Weil ich höre natürlich in meinen Beratungen immer, dass das für die Männer so schwer ist, zurückzustecken. Und ich will jetzt gar nicht sagen, Männer sind da einfacher als Frauen sind da einfacher als Männer. Vielleicht ist es auch wieder nur so ein Gender-Ding, was ich im Kopf habe. Aber ich würde mir jetzt einbilden, dass eine Frau das irgendwie doch besser verstehen kann, wenn man da gerade keinen Bock hat und sagt, ich bin platt. Wie war das bei euch?
Anna hat das immer verstanden und versteht das auch
Also,
heute noch.
ja, das ist Wahnsinn, weil ich finde, ich werde jetzt gar nichts gegen die Männer da sagen, die jetzt auch zuhören, aber für Männer ist es ganz, ganz schwierig, zurückgewiesen zu werden, weil die das Gefühl haben, meine Frau liebt mich jetzt nicht mehr, obwohl man dem Mann erklärt, ich liebe dich über alles, aber ich kann nicht. Die Ressourcen sind auf null. Und das Kind hat gerade Priorität. Deswegen finde ich es toll, auch wenn Partner, Männer sagen, Schatz, ich stehe immer hinter dir, egal was ist, ob Mann oder Frau. Ich finde, man muss da einfach auch mal Pobacken zusammenkneifen und sagen, wir schaffen das.
Aber das ist doch so spannend, dass Menschen einfach das so ihr Ego und ihren Selbstwert davon abhängig machen.
Ja,
Also, dass sie
voll.
nicht selber sagen, ich bin viel wert und mir geht es gut, ich brauche dieses von außen nicht. So, Anna weiß, dass ich sie liebe, sonst wären wir nicht mehr zusammen. Wir sind halt einfach in einer Generation, wenn du nicht mehr glücklich bist, dann gehst du. Wir
Ja.
sind bewusst miteinander zusammen, wir entscheiden uns jeden Tag füreinander. Sie würde niemals das Körperliche mir vorhalten und sagen, so, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt brauche ich irgendwie wieder mehr von dir. Das,
Und das ist
also, und
leider, und das erlebe ich jetzt auch in Gesprächen mit meinen Freundinnen und auch mit Bekannten und aber auch von Bekannten, Bekannten gehört, dass viele Frauen sich dazu zwingen, mit ihren Männern intim zu werden.
das finde ich schlimm.
Also quasi, keiner spricht es aus, dass es gezwungen ist. Es ist so eine unausgesprochene Verabredung. Der Mann weiß, sie macht es jetzt nur mir zuliebe und die Frau weiß, ich mache es jetzt, damit ich jetzt ein paar Tage wieder Ruhe habe. Und ich sage dir, das wäre eigentlich auch mal ein Beitrag auf Insta wert oder so, weil das ist ein Konzept, das lebt, ich würde sagen, jede zweite, dritte Partnerschaft
Das
läuft
ist doch
davon weg.
schlimm.
Es ist
Das ist
so.
doch, wenn du mal drüber nachdenkst, allein wenn dein Partner unausgesprochen weiß, dass du das gerade nicht machst, weil du große Lust auf ihn hast, sondern weil du das nur machst, um damit er 3 Tage die Schnauze hält. Das ist doch wirklich, ganz ehrlich, das ist doch Abuse.
Natürlich ist
Weil
das Abuse.
du willst doch, dass deine Partnerin Bock auf dich hat. Du willst doch nicht mit jemandem intim werden, der keine Lust auf dich hat, weil wenn du das willst, hast du ein ganz anderes Problem. So, ne, dann sprechen wir sehr schnell über Machtmissbrauch und über sexualisierte Gewalt. Aber wenn du willst, dass deine Partnerin Lust auf dich hat, dann entschuldige mal bitte, dann komm mal einfach irgendwie 1,5, 2 Jahre klar. Du bist einfach gerade nicht die wichtigste Person in diesem Haushalt. Ich finde
Ja.
das so schlimm
Also
und auch.
ja, so ist es wirklich, was mir erzählt wird, was mir zugetragen wird und was ich wirklich auch jedes Mal, wenn ich es höre, da kann ich auch gar nicht groß Rat geben, weil guck mal, diese Partnerschaft basiert ja darauf, dass sie sich der Sache hingibt und er das
Ja.
mal wieder so bekommt und sobald man diesen Kreislauf durchbricht,
Schlimm.
fällt ja auch so ein Gerüst zusammen und da haben die Frauen massive Angst vor. Und das ist wirklich krass. Also ja, deswegen habe ich dich mal gefragt, wie das bei euch war mit dem Overtouch.
Nee, ich
Aber
glaube ganz
offensichtlich hast du da eine
ehrlich,
Traumpartnerin.
wenn Anna gesagt, nee, ich finde, und das müssen wir wirklich normalisieren, ich habe keine Traumpartnerin, ich habe eine stinknormale Partnerin, die mich nicht
Stimmt.
zu Sachen zwingt, die ich nicht machen will. Überleg doch
Respektvolle
mal.
Partnerschaft. Ihr habt eine respektvolle
Tatsächlich.
Partnerschaft. Ja,
Oder
auf Augenhöhe.
Frauen, die irgendwie 4 Wochen nach Geburt schon wieder intim werden, wo ich so denke, du hast so eine große Wunde in
Ja,
dir.
ja.
Darf die vielleicht erstmal wieder zusammenwachsen? Wenn du so eine große Wunde auf deinem Bauch obendrauf hättest, dann würde das ja jeder verstehen. Aber weil sie in dir drin ist, wird das nicht so ernst genommen. Ich finde
Ja.
das, also natürlich alle, die Lust haben nach 3 Wochen, okay,
Habe
you
ich
do
auch schon
you.
gehört, Wahnsinn, aber ja.
Aber wenn du nicht Lust hast, dann bitte, bitte stress dich nicht. Also unser Kind ist 2,5 und ich muss ganz ehrlich meine Lanze brechen und sagen, wir sind seitdem nicht mehr intim gewesen, weil wann? Ne? Also wenn unser Kind daneben liegt, auf gar keinen Fall.
Nee.
Das finde ich wirklich schlimm. Und gleichzeitig, ihr habt ja gerade alle gehört, ich habe jeden Schlaf begleitet bis zum Aufwachen. Wann hätte das passieren sollen? Unser Kind kam erst mit 2 in die Kita. Da war keine Zeit dafür und vor allem auch kein Kopf. Wir waren eher bei, wir müssen alle Bedürfnisse erfüllen, alle müssen satt sein, alle müssen keinen Durst mehr haben, alle müssen draußen gewesen sein heute, ja, und alle müssen schlafen. Und wenn das irgendwann, keine Ahnung, wenn unser Kind 3 oder 4 ist, wenn das dann irgendwann alles soweit erledigt ist, dann können wir darüber nachdenken. Aber bis dahin habe ich ja auch gar nicht den Kopf dafür.
Ja, habt ihr auch mal irgendwie euch so Auszeiten genommen, außer man muss ja nicht immer intim werden, man kann ja auch einfach mal ein Date wieder haben oder so, oder sagst du, nee, das ist mir auch noch zu früh, dass ich da irgendwie jemanden extern hole, der da aufpasst, oder habt ihr da irgendwie Auszeiten euch geschaffen?
Also abends generell gar nicht, weil wir ja auch erst seit kurzem das so haben, dass Anna unser Kind ins Bett bringt und halt noch keine andere Person. Aber wir hatten eine Zeit lang, als wir unser Kind nicht in der Kita hatten, hatten wir eine Babysitterin, die dann nachmittags mal so 2 Stunden mit unserem Kind unterwegs war oder so.
Ja.
Und meine Schwiegermama hat für 4 Wochen im Sommer uns unterstützt. Die wohnt im Ausland und ist dann hierher gekommen, weil wir unser Kind, also wir haben einen Kita-Wechsel gemacht und hatten dann 4 Monate dazwischen Zeit und hatten unser Kind dann 4 Monate zu Hause.
Auch knackig.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Und dann hatten wir meine Schwiegermama hier und die hat auch unterstützt. Und wir waren auf alle Fälle schon mal zusammen frühstücken und wir waren vor einer Woche oder vor 1,5 Wochen zusammen morgens noch mal einen Kaffee oder für mich einen Chai trinken. Also so, wir pirschen uns da langsam wieder ran, Zeit für uns zu zweit zu haben.
Würdest du sagen, dann kommt auch wieder dieser Sparkle hoch, dass man das Gefühl hat, hey, das Leben kehrt wieder zurück durch solche kleinen
Auf Menschen? Jeden Fall.
Ja.
Es gibt ja tatsächlich diesen Vergleich mit den Flamingo-Mamas, die ihr Pink verlieren, wenn sie Mamas werden. Und ich habe das Gefühl, unser Kind ist 2,5, jetzt so langsam kommt mein Pink zurück.
Ah, ja.
Erst mit dem Abstillen tatsächlich. Und ich will überhaupt nicht stillen verteufeln. Das war schön, 2,5 Jahre. Aber für uns war der Zeitpunkt dann einfach gekommen. Und seitdem, so, ich gehe alle 2 Tage wieder zum Sport. Ich war ewig nicht beim Sport durch das immer mit dem Kind sein. Ich gehe wieder regelmäßig zum Sport. Ich räume mir die Zeiten ein. Ich treffe mich mit Freundinnen ohne Kind. Ich gehe wieder reiten. Ich verbringe auch wieder Zeit alleine zu Hause. Was ja auch irgendwie so ein krasser Luxus ist.
Ja, total.
Und ich glaube, erst wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse erfüllt haben, dann können wir wieder in die Verbindung miteinander gehen.
Ja.
Und der Spark, der kommt tatsächlich durch ganz andere Sachen wieder. So damals fand ich irgendwie sexy, wenn sie Sachen mit ihren Händen gemacht hat. So, sie hatte damals ein Dumpling-Restaurant. Und wenn sie Dumplings gefaltet hat, fand ich total sexy. Und heute finde ich sexy, wenn sie mit unserem Kind ruhig ist und wenn sie unser Kind versteht und sich die Zeit nimmt und sich ohne ihr Telefon zu unserem Kind hinsetzt und eine Stunde Lego mit unserem Kind spielt, dann habe ich einen Spark. Dann denke ich so, richtige Frau ausgesucht.
Ja.
Das verändert sich einfach. Vielleicht finde ich auch irgendwann wieder ihre Hände sexy, aber im Moment ist es eher
ja,
so
kommt
dieses...
Ja, das kommt ja so in Wellen und so. Ne?
Mein Kind wird gut versorgt von ihr. Und das gibt mir so dieses, okay, richtige Entscheidung getroffen.
Auf jeden Fall würdest du auch mit als Message rausgeben, es braucht einfach Zeit und man darf darauf vertrauen, dass die Beziehung wieder in die alte Frische
kommt.
Aber vielleicht auch einfach anders, ne? Wie du gerade gesagt hast.
Und das darf ja auch anders sein. Wir sind ja jetzt eine ganz andere Familie. Wir haben ganz andere Prioritäten. Wir haben hier Playmice auf dem Tisch neben dem Computer liegen, der irgendwie halb nass ist vom Spielen gestern auf einem Bluey-Set mit so einem Korb voller Stifte. Das sind Sachen, die haben sich einfach verändert.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich gestern unseren Tannenbaum geschmückt und unser Kind hat wow gesagt. Und das war so, okay, so dafür macht man es halt.
Dafür macht man es, ja.
Leben und was
eure
man,
Eltern auch bei euch, wenn ich fragen darf? Eure Eltern, habt ihr Großeltern? Nee.
Nee, meine Eltern wohnen in Schleswig-Holstein und meine Schwiegermama in Singapur.
Wow, okay. Aber Schleswig-Holstein ist ja auch das glücklichste Bundesland, oder? Habe ich mal gehört. Eigentlich.
Ja, ich glaube, das ist die Nähe zum Meer.
Ist die Nähe zum Wasser, oder?
Bestimmt.
Wobei,
wir sind ja auch
Bayern
90%
auch
Wasser.
Schön. Bayern ist ja auch nicht schlecht mit den Alpen und mit dem See.
Ja, die haben viele Seen. Ja,
ja, also
kann ich mir schon vorstellen. Ist nur die Politik scheiße.
Das ist was anderes, ja. Aber Zurück
Wenn
wolltest du
wir.
nie. Du bist schon in Berlin super happy. Auch mit, also ihr seid ja da ansässig und ihr seid ja da auch, ihr habt da euren Umkreis, eure Freunde, wahrscheinlich auch die Jobs, nehme ich an. Du wolltest nie zurück nach Schleswig-Holstein, weil die Nähe zum Meer macht ja auch immer was mit einem.
Nicht zurück nach Schleswig-Holstein, aber wir wollen irgendwann vielleicht mal auswandern.
Okay.
Also wir lieben Berlin über alles und vor allem so die ganzen Möglichkeiten. Also du kannst tatsächlich hier morgens aufwachen, kannst sagen, okay, heute will ich Axt werfen oder heute will ich Schlittschuh laufen und du hast einfach 25 Angebote. Du
Ich
kannst
weiß.
alle
Oder will
möglichen Küchen
afrikanisch essen
essen.
gehen.
Ja, genau.
Ja,
Und
ich
du
weiß, ich
kannst
habe das
gut
voll
essen.
vermisst. Ja, das, also die Gastro fehlt mir immer noch. Das, also
Ja.
hier, als ich hier unten ankam, hatte ich die Auswahl zwischen einem Italiener, einem deutschen Restaurant und Chinesisch. Und ich war halt so krass. Ja, ich glaube, ich koche dann zu Hause.
Ja.
Ja.
Thank you, but no, thank you.
Ja, das. Ja, also das fehlt mir, muss ich sagen, auch. Und ich war ja auch schon viel in der Welt umhergereist. Und es hat mich immer, am Ende nach jeder Reise habe ich immer gesagt, ich bin froh, wenn ich wieder nach Berlin nach Hause komme, weil irgendwie an Berlin kommt nichts heran. Und jetzt, wo ich
Ja.
so lange weg bin, sehe ich auch schon die Schwachstellen von Berlin mehr. Die, die mir früher alle vorgeworfen haben, wo ich dann immer vehement verteidigt habe und gesagt habe, aber Berlin ist halt Berlin. Und wo ich jetzt auch sage, ja, es ist schon voll. Es ist schon leider viel zu dreckig an manchen Orten. Die Leute sind schon nicht bewusst oder achtsam genug mit ihrer Umwelt. Es macht mich auch schon sehr traurig, wenn ich nach Berlin komme, wie sich alles so verändert hat. Aber vielleicht war es auch schon immer so, dass Berlin schon immer dreckig war. Und
Ich glaube, man hat eine rosarote Brille.
ja,
Die
ich glaube
ersten
auch.
Jahre hat man eine rosarote Brille in Berlin, weil man einfach von diesem ganzen Angebot so begeistert ist und denkt,
Ja.
so, ne, du kannst, zu Fuß findest du immer einen Laden, der faire Mode verkauft. Du findest immer einen Laden, der Kaffee mit Hafermilch verkauft. Du findest immer ein gutes Restaurant, zu Fuß, im
Ja.
Umkreis.
Ja.
So, ne? Das sind schon die absoluten positiven Eigenschaften von Berlin. Und ich glaube, wenn die rosarote Brille dann irgendwann ab ist, dann denkt man so, okay, jetzt ist meine Zeit in Berlin vielleicht auch um und jetzt mache ich vielleicht einfach Platz für jemanden, der noch eine rosarote Brille hat.
Weil er die braucht. So. Ja, also ich meine aber trotzdem, ich bilde mir ein, ich war ja oft am Kollwitzplatz, auf dem Spielplatz als Kind. Das war meine erste Hood. So. Und ich bilde mir ein, es hat dort nicht nach Urin gerochen. Und da lagen auch nicht irgendwie Glassplitter überall verteilt. Ich bilde mir ein, also in 80er, 90er, meine Kindheit war schon noch ein kleines bisschen gediegener vielleicht oder einfacher, aber vielleicht wusste ich das als Kind auch nicht richtig einzuschätzen. Ja,
Vielleicht nimmt man
weil,
das nicht so wahr, ne?
ja, genau, aber meiner, also es ist nicht mehr mein Berlin quasi, aber es ist okay, weil ich bin ja auch weggegangen. So,
Ja.
aber du würdest Berlin auf jeden Fall auch, höre ich raus, hinter dir lassen für was Neues. Ihr
Ja.
beide würdet das machen. Okay,
Ja.
ja. Aber ist es bei euch motiviert mit, ihr wollt einfach einen Ortswechsel oder ist es eine politische Entscheidung oder wenn ich das noch fragen darf oder ist das einfach auch, weil die deutsche Politik kann ja auch oft unzufrieden machen. Was macht
Ja, also tatsächlich ist es hauptsächlich motiviert durch, wir hätten gerne mehr Platz,
ihr?
auch
Okay.
für mehr Tiere. Und das ist was, was man sich in Berlin nicht leisten kann und außerhalb von Berlin nicht will, wegen der politischen Situation.
Ja,
Und deswegen,
ich
ne,
verstehe.
ist es dann eher woanders.
Ja, gut, in Deutschland, du hast recht. In Deutschland ist es ja in Städten wie Köln oder Berlin perfekt für euch als Familie.
Genau,
Ja,
ja.
aber im Speckgürtel oder weiter draußen ist es halt auch wieder, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Okay, ja, bin ich gespannt, wo ihr euren Weg macht und was da noch kommt. Du wirst es ja wahrscheinlich mit deiner Community auch teilen.
Na klar.
Gibt es da noch was, was du rausschicken möchtest, vielleicht an Paare, die jetzt gerade zuhören und sagen, ich fühle mich dafür verstanden oder wir wollen vielleicht auch ein Kind, aber wir trauen uns nicht, dass du da vielleicht noch einen Tipp hast oder so einen Lebensratschlag, wenn dir da was spontan einfällt.
Also ich glaube, was wir auf alle Fälle nochmal sagen müssen, bezogen auf unser Gespräch eben gerade, dass wenn du das Gefühl hast, dass dein Partner, deine Partnerin dich zu etwas zwingt, was du nicht möchtest, auch wenn es unterbewusst ist, dann bitte such dir Hilfe oder schau, dass du dich trennst, weil das ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Und ich finde,
Ja.
dass das absolut nicht normalisiert werden sollte, dass man mit jemandem intim wird, der das erwartet, wenn man es selber nicht will. Ich glaube, das ist das absolut Wichtigste, wo die Menschen rausgehen sollten aus dieser Folge und vielleicht auch nochmal drüber nachdenken und sich nochmal überlegen sollten, okay, ganz kurz, habe ich das gestern Abend nur gemacht, weil mein Partner das wollte, oder habe ich das gemacht, weil ich Lust drauf hatte? Ich glaube, das ist was, wo wir alle nochmal drüber nachdenken sollten, auch für unsere Kinder. Weil die sollen auch nicht mit diesem Vorbild aufwachsen, vor allem die Mädchen nicht, dass sie sowas machen, damit jemand anders glücklich ist.
Ja, krass. Es ist gut, dass du das nochmal sagst. Und vielleicht ist es auch gut, dass wir das hier mal aufgegriffen haben. Ich habe das ehrlicherweise auch noch nicht so viel gehört im Podcast, dass das thematisiert wird. Oder es wurde schon, das ist mir noch nicht zugetragen worden. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch so ein bisschen No-Go drüber zu sprechen. Man spricht nicht drüber, wenn man in der Schwangerschaft unglücklich ist. Man spricht nicht drüber, wenn man irgendwie eine Wochenbettdepression hat, weil es ist ja so ein Bird-Thema. Red nicht drüber, erzähl es nicht jedem. Und ich kann es auf gar keinen Fall jemandem sagen, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin schlafe, weil ich es nur demjenigen zuliebe mache oder derjenigen zuliebe, weil ja, ist für mich ja auch unangenehm, weil ich zeige ja, dass ich schwach wirke oder dass ich da nicht konsistent bin in meiner Entscheidung, was super schade ist. Dabei macht man es ja eigentlich wahrscheinlich aus einem Mechanismus heraus, weil man immer was retten will oder wenn man People-Pleaser ist oder so.
Und vielleicht hat es auch schon immer so funktioniert. Vielleicht hat das gar nichts mit dem Kind zu tun. Vielleicht war die Beziehung schon immer so. Er hat erwartet, er bezahlt nach dem Essen. Also wird heute Abend, wird man noch intim. Und sie denkt, naja, er hat ja das Essen gezahlt. Das sind ja auch so Glaubenssätze, die wir seit unserer Kindheit in uns tragen, wahrscheinlich in uns tragen, also zumindest so aus unseren Generationen noch. Ja. Und das ist was wir auf alle Fälle brechen sollten für unsere Kinder.
Ja, mach doch mal einen Beitrag noch dazu. Vielleicht ist das.
Mach doch mal einen mit mir.
Ich hätte Bock drauf. Ja, okay. Reden wir gleich nochmal drüber. Ja, es hat mich sehr inspiriert, mit dir zu sprechen. Es war schön, dass du heute da warst. Ich hoffe, dass jeder, der das jetzt gehört hat, was für sich mit rausnehmen konnte. Ich finde, man kann immer offener durchs Leben gehen, auch mit dem Wissen, was man so hört, wenn es erstmal für einen neu ist, nochmal drüber nachdenken, was kann ich da für mich einfach mit anwenden. Und ich finde es einfach richtig cool, was du dir mit deiner Frau aufgebaut hast. Und ich bin gespannt, wo ihr noch landet jetzt bald dann.
Ich danke dir für die Einladung. Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Das freut mich. Dann vielleicht ja sogar eine Fortsetzungsfolge.
Bin ja auch gerne.
Dann habt noch ein tolles Wochenende.
Du auch.
Tschüss.
Tschüss.
Die Folge hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen, uns beiden zuzuhören. Und vor allem, finde ich, kann man von Katharina unfassbar viel lernen, so viele Impulse mitnehmen, und man darf immer auch einen offeneren Blick haben, wenn man so durch die Gesellschaft geht. Ja, also ich bin ganz beflügelt quasi, und ich hoffe, dass du jetzt noch ein schönes Wochenende hast. Steht ja sozusagen vor der Tür. Ich hoffe, ihr seid alle fit und gesund. Bei mir war es jetzt letzte Woche nicht so prickelnd, weshalb auch wieder mal eine Woche Pause war, leider Gottes. Aber ihr habt ja so viele Folgen, die ihr euch anhören könnt, damit man mich da quasi gar nicht vermissen könnte, falls man das überhaupt tut. Und wenn ihr gerade mit dem Thema Schlaf nicht weiterkommt und wirklich in der Sackgasse steckt, dann bitte stellt uns eine Kontaktanfrage über meine Internetseite www.scheizli.de. Es kommt wirklich innerhalb von 24, maximal 48 Stunden eine Antwort von mir, in der ich einschätze, ob ich ob wir als Team, mein Team und ich, ob wir helfen können, ob der Fall quasi zu lösen ist. Falls nein, würde ich das auch sagen. Und folge mir auf jeden Fall gerne auf Instagram. Die Links sind alle in den Shownotes. Folge auch Katharina. Die freut sich bestimmt auch über ein paar neue Gesichter. Du kannst mich auch auf TikTok finden. Da poste ich auch immer alles, was ich so teile von meinen Beiträgen. Und ja, das Allerwichtigste, sei doch so nett und guck mal in den Shownotes ganz unten. Also jetzt ist wahrscheinlich Katharina als letzter Link hinterlegt, aber sei doch mal so nett und geh mal auf den Google-Link, den ich da reingepackt habe. Da würde ich mich wirklich über 5 Sterne von Herzen freuen, wenn du mir da eine volle Bewertung geben kannst, eine positive. Du kannst gerne was schreiben, auch nur die 5 Sterne. Ich freue mich auch immer über alle, die mir was schreiben. Damit hilfst du mir einfach, dass man mich leichter finden kann bei Google. Es gibt so viele unseriöse Angebote im Bereich der Schlafberatungen. Und ja, wenn du auch gar keine Beratung bei uns brauchst, umso besser. Aber vielleicht haben dir meine Inhalte auch schon geholfen. Ich kriege ja immer ganz viele nette Nachrichten. Hauptsächlich natürlich über Instagram von FollowerInnen, die mir sagen, dass ich sie gestärkt habe, dass es ihnen durch die Elternschaft
geholfen hat, zu verstehen, wie Babyschlaf funktioniert, wie Kleinkindschlaf funktioniert und ja, dass man sich damit auch ein bisschen gestärkt gefühlt hat, weil es kursieren halt wirklich so viele unsinnige Mythen und Wünsche von der Außenwelt. Da kann man gar nicht immer stark genug sein. Und ja, ich finde es einfach toll, wenn man mich gleich finden kann und einfach ein paar Beiträge konsumiert. Ist ja alles gratis auf Instagram und ist sich einfach ein bisschen ja, sicherer und ja, abgeholt fühlt. Also ich hätte das wirklich gebraucht, als ich mein erstes Kind bekam, aber da gab es wirklich gar nichts. Ich habe es ja schon so oft gesagt, stellt euch vor, ihr seid unglücklich und jeder sagt, das muss jetzt mal klappen und du googelst das und du findest ja, mit 6 Monaten schlafen alle Babys dann durch. Was macht man dann? Entweder ist man stark genug, um auch ein bisschen aufs Bauchgefühl zu hören, um diesen ganzen Schlaftrainings zu sehr sich zu widersetzen oder ja, man wird irgendwie dann doch Opfer von irgendwelchen falschen Versprechungen. Deswegen würdet ihr damit wirklich ganz viel Gutes tun, wenn ihr mir da 5 Sterne gebt. So, jetzt wünsche ich euch aber ein ganz, ganz tolles Wochenende, habe ich ja auch schon mal gewünscht. Ich hoffe, ich kann nächste Woche wieder mit einer Podcast-Folge auf euch warten oder euch damit erfreuen. Das ist immer manchmal ein bisschen unplanbar mit den Krankheiten, deswegen wünsche ich euch nur allerbeste Gesundheit. Bleibt fit und gesund und vor allem schlaft gut. Bis bald. Tschüss.